Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Samstagsrundschau. Mit Oliver Washington.
Das Thema von dieser Sendung, der Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand und seine privaten Devisenkäufe. Hat die Familie Hildebrand die Regeln verletzt, vom Wissen vom Nationalbankpräsident profitiert und so Geld verdient? Der Philipp Hildebrand sagt, nein, es sei alles reglementskonform, aber er gibt zu, dass er Fehler gemacht hat. Eine brisante Geschichte, die noch brisanter wird, weil auch der Christoph Blocher und die Weltwoche eine zentrale Rolle spielen. Über das alles rede ich in der nächsten halben Stunde mit dem Peter Viktor Kunz. Er ist Professor für Wirtschaftsrecht an der Uni Bern. Herr Kunz, beim Herrn Hildebrand geht es um seine Glaubwürdigkeit. Für den Präsidenten der Nationalbank eine existenzielle Frage. Glauben Sie ihm?
Herr Washington, ich habe die letzten paar Tage zahlreiche Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, ein Wirtschaftsrechtsprofessor ist unglaublich naiv, wenn er es glaubt. Aber ich muss sagen, mal, ich glaube ihm tatsächlich. Der Auftritt an der Pressekonferenz hat mich überzeugt. Und juristisch gesprochen kann er nicht mehr machen, als das, was er bis jetzt gemacht hat.
Sie sagen, der Auftritt hat Sie überzeugt, aber er kann uns nicht täuschen.
Ich kann sich immer täuschen, natürlich. Aber um es klar zu sagen, ich kann wirklich nicht mehr machen. Also, den Job von sich kann er nicht beweisen. Die Leute, die ihn kritisieren, möglicherweise auch zu Recht, das stelle ich nicht in Frage, müssten jetzt aber wirklich überzeugende Beweismittel vorlegen, dass er etwas falsch gemacht hat. Und sonst ist die Sache erledigt.
Und vor dem Hintergrund würden Sie ja sagen, ein Rücktritt jetzt ist für Sie persönlich kein Thema?
Also, heute, 7. Dezember, sicher nicht. Sollte jetzt morgen in der Sonntagspresse etwas Neues rauskommen oder die Weltwoche nächste Woche oder war auch immer, dann muss man es wahrscheinlich neu anschauen. Erst recht, wenn ich jetzt am Donnerstag wirklich gelogen hatte bei dieser Pressekonferenz.
Und Sie sind aber einverstanden, die Frage, ob er sich im Amt kann halten, die hängt eigentlich letztlich davon ab, ob ihm eben auch die breite Öffentlichkeit glaubt.
Prinzipiell ja, aber der Nationalbankpräsident ist nicht ein Politiker. Also der Goodwill von der, ja, Anführungszeichen, durchschnittlichen Bevölkerung ist nicht so wahnsinnig wichtig. Wichtiger ist viel mehr, ob Glaubwürdigkeit in der Financial Community, also in der Finanzwelt vorhanden ist, vor allem auch international. Weil als Nationalbankpräsident muss auch vor allem glaubwürdig sein bei der Frage, kann er den Eurokurs 1,20 verteidigen oder nicht? Und insofern braucht es nicht eine Umfrage auf der Strasse zu Bern oder zu Zürich, sondern eher bei der internationalen Finanzcommunity.
Und Sie würden in dem Fall auch sagen, dass wenn er da in der Schweiz angeschossen ist, wenn, sagen wir mal, die Öffentlichkeit seine Glaubwürdigkeit tut in Frage stellen, heisst das noch nicht, dass es Konsequenzen hat für sein Agieren auf dem Finanzmarkt?
Das ist genau so. Also, es könnte durchaus sein, dass es als innenpolitisches Problem für ihn tut, weisen, aber nicht international. Es ist auch interessant gewesen, eigentlich die internationalen Medien haben sich lange nicht um die ganze Thematik gekümmert. Am letzten Donnerstag, wo es wirklich gekocht hat, sind natürlich auch internationale Medien wie die Herald Tribune oder die Financial Times darauf aufgekumpelt. Aber in den letzten zwei Tagen hat sich doch wieder ganz erheblich beruhigt, die ganze Thematik. Es ist heute noch ein Kommentar, habe ich gesehen, in der Financial Times, aber es hat sich international beruhigt.
Aber man hat in der Woche schon einen Artikel lesen, in der Frankfurter Allgemeinen, zum Beispiel ziemlich einen langen Artikel über den Herrn Hildebrand und seine Finanztransaktion. Also es war schon ein Thema gewesen.
Es war ein sehr wichtiges Thema gewesen und ich würde meinen, Mittwoch, Donnerstag ist völlig offen gewesen. Jetzt ist aber, es ist erstaunlich, wie schnell die Sachen sich verändern können. In zwei Tagen ist jetzt eigentlich nicht etwas Neues rausgekommen gegen Herrn Hildebrand oder seine Familie. Darum wird das Interesse zumindest international abnehmen. Wenn jetzt morgen in den Sonntagszeitungen etwas Neues kommt, dann garantiere ich Ihnen, dass morgen bereits auch die internationale Medienwelt wieder zuschauen wird.
Sie haben gesagt, wie schnell sich das kann verändern kann. Und da sind ja eben auch vor allem die Medien die Schuld. Ich sage es jetzt mal so in Anführungszeichen, dass sich das die Geschichte unglaublich schnell entwickelt haben. Sie haben den Herrn Hildebrand massiv unter Druck gesetzt, die Medien, dass er sich hat nachher müssen rechtfertigen. Jetzt kann man sie für das kritisieren oder man kann sie eigentlich auch loben und sagen, ihr habt den Finger auf einen wichtigen Punkt gelegt. Was ist Ihre Meinung?
Ich lobe die Medien. Also bis jetzt, muss ich sagen, haben sie nichts falsch gemacht, inklusive Weltwoche nicht. Also es ist richtig, wenn man das Gefühl hat, sind, sagen wir mal, Verfehlungen um, dass man hinten nachgeht. Es ist auch richtig, der Druck, der aufgebaut worden ist, bis zu der Pressekonferenz. Ich sage jetzt aber, es ist wichtig, wie es weitergeht. Wenn jetzt die Medien tatsächlich in ein paar Tagen, wenn nichts Neues rausgekommen ist, kein Beleg, kein Beweis vorgelegt worden ist, dann immer noch Gerüchte verbreitet und so weiter, dann wird es zu einer Kampagne und dann wird es ein Problem. Aber heute, muss ich sagen, kann man den Medien sicher keinen Vorwurf machen.
Tun wir das ein bisschen genauer anschauen, Schritt für Schritt, was da passiert ist, und die zentrale Transaktion, der zentrale Devisenkauf, das ist der vom 15. August, da sind über das Konto vom Herrn Hildebrand für 400'000 Franken Dollar gekauft worden. Die Frage da ist, wer hat die Transaktion in Auftrag gegeben? Ist es er selber gewesen, oder ist es seine Frau gewesen? Der Herr Hildebrand sagt, es sei seine Frau gewesen und stützt sich dabei auf ein Mail. Das hätte er eigentlich müssen veröffentlichen.
Das hat mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht, oder? Weil bekannt war, dass er am nächsten Tag seinem Bankberater ein Mail geschrieben hat, am 7:30 wahrscheinlich, wo er im Büro gesehen hat, Bankbestätigung, und gesagt, so geht es in Zukunft nicht mehr weiter. Aber an der Pressekonferenz hat er das erste Mal gesagt, die Frau Heig am 20:01 am Vortag ein Mail geschrieben. Und dort habe ich mich insofern ein bisschen gewundert, dass das Mail beispielsweise im Bericht von Pricewaterhouse nicht erwähnt war. Und jetzt sagen wir mal, taktisch geschickt hat ich es beispielsweise gefunden, wenn der Herr Hildebrand das Mail bereits an der Pressekonferenz vorgelegt hatte.
Sie sagen, Sie sind überrascht gewesen, wenn wir mal unsere Fantasie einfach freien Lauf lassen. Können Sie, dass er das Mail gefaked hat?
Wissen Sie, als Jurist bin ich immer ein bisschen zurückhaltend, wenn es um Spekulatives geht. Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich mag naiv sein, dass ich sage, okay, schlussendlich geht es um einen Nationalbankpräsident. Also bis zum Beweis vom Gegenteil glaube ich ihm jetzt.
Weiter hat der Herr Hildebrand gesagt an der Medienkonferenz vom Donnerstag, dass seine Frau immer wieder über den tiefen Dollar geredet hat. Sie hat immer wieder gesagt, eigentlich müssen wir doch zuschlagen. Und jetzt stellen wir fest, der Nationalbankpräsident selber sagt seiner Frau nicht, no, no way, das geht nicht. Und da muss man doch sagen, eigentlich eigenartig.
Das ist tatsächlich eigenartig, aber dort muss ich einfach sagen, wir wissen nicht, wie fremde Ehen funktionieren. Es ist schon so, in dieser diffizilen Situation, wo ein Nationalbankspräsident ist, muss so die Warnsignale, wenn die Frau immer auf das Thema zurückkommt, irgendwie aufnehmen und auch eine allgemeine Warnung ohne bereits sagen, um was es geht, abgeben. Bei anderen Geheimnistragen, beispielsweise unter Rechtsanwalt und so weiter, ist es völlig klar, dass man auch solche Warnsignale in der Familie muss machen.
Sie reden von Warnsignal, und als Aussenstehende würden wir sagen, es war sicherlich ziemlich turbulent in der Nationalbank selber. Möglicherweise hätten das moralische Fingerspitzengefühl in dieser turbulenten Phase wie ein bisschen verloren.
Wissen Sie, es geht ja nicht um den 15. August. Wir reden jetzt nicht davon, dass er hat müssen intervenieren am 13. oder 14. August. Aber so kurzfristig agiert die Nationalbank nicht. Also die Vorbereitung vom Euro-Mindestkurs, da hat man nicht im August zuerst mal berät, sondern vermutlich im späten Frühling.
Und Sie werden aber sicherlich die Heimen auch nicht zuerst mal am 15. August über den Dollar kaufen.
Darum sage ich, also wenn der Herr Hildebrand natürlich im Frühling bereits über die Thematik geredet hat und die Frau sagt, immer Dollar kaufen, dann glaube ich, hat er einfach mal so sagen, listen, Honey, stop it.
Und damit tut er sich nicht ein bisschen disqualifizieren, wenn er das eben nicht macht? Das ist eigentlich die Frage.
Disqualifizieren, muss ich jetzt ehrlich sagen, es ist vielleicht eine lässliche Sünde, ich weiss es nicht. Ich bin auch nicht sicher, wie gut, jetzt sagen wir auch eine Ehefrau, die ehemals eine Devisenhandlerin ist, wirklich hört. Wir wissen ja nicht mal, ob er vielleicht nicht schon irgendetwas gesagt hat. Ich glaube, sämtliche Details über das Eheleben vom Herrn Hildebrand hätte er nicht wollen und muss er meines Erachtens auch nicht offenlegen.
Sie haben es angesprochen, dann, der nächste Schritt ist der nächste Tag, der 16. August. Da sieht der Herr Hildebrand, hat er gesagt, vor den Medien eben dann das Mail von dem Bankberater. Und nachher tut er reagieren. Er tut dem Bankberater ein Mail schreiben, dass in Zukunft solche Transaktionen nur noch mit seinem Okay dürfen durchgeführt werden. Er gibt den Auftrag an den Rechtschef wiederum von der Nationalbank, aber er macht die Transaktion nicht rückgängig. Und da muss man eigentlich sagen, das zweite Versäumnis vom Herrn Hildebrand.
Das ist so. Das Versäumnis ist zweifelsohne vorhanden. Das hat er, glaube ich, auch selber gemerkt. Darum hat er dann nachher eine Spende an die Bankhilfe gemacht, in einem höheren Betrag, wahrscheinlich, um das irgendwie abzufedern. Dort muss ich sagen, ist aber wirklich die Hektik natürlich so groß gewesen, dass ich ihm auch glaube, dass er schlicht und ergreifend sich um da zu wenig gekümmert hat. Wahrscheinlich hat er gedacht, okay, ich orientiere jetzt mal intern den Rechtsdienst, das genügt. Der Rechtsdienst hat dort allenfalls ihm auch müssen sagen, hört, Herr Hildebrand, stoppen die Transaktion und hat dort bereits müssen intervenieren.
Also Sie tun es ein bisschen, ich sage es jetzt mal, rechtfertigen, indem Sie ihm glauben, dass es eben sehr hektisch war. Sie haben keine Zweifel bezüglich seiner, ich sage es jetzt ein bisschen salopp, moralisch, also das, was ich vorher gesagt habe, mit seinem moralischen Fingerspitzengefühl, da haben Sie keine Zweifel.
Also ich muss vielleicht auch noch sagen, ich bin nicht ein persönlicher Freund von ihm. Ich habe, glaube ich, 10 Sekunden eine Hand von ihm geschüttelt vor längerer Zeit. Ich,
also unbefangen.
Genau, also ich habe von Leuten Mails bekommen, die gesagt haben, dass ich ein persönlicher Freund bin. Es geht mir nicht darum, ihn zu rechtfertigen, überhaupt nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass Mitte August andere Gedanken ihn blockt haben. Und aus dem Grund ist mal richtig gesehen, dass er zumindest den Rechtsdienst orientiert hat. Die Rückgabestornierung ist beispielsweise nicht im Reglement, aber dort hatte ich jetzt vom Rechtsdienst, weil die haben Zeit für das Fingerspitzengefühl erwartet, dass sie sagen, Herr Hildebrand, stoppen die Sache. Und das Zweite, was ich finde, hat der Rechtsdienst müssen machen, ist, dass man dort der Präsident vom Bankrat, Herr Ragenbass, hat die müssen orientieren, dass er weiss, was am Laufen ist.
Tun wir über den Rechtsdienst reden, Herr Kunz, eben der Chef vom Rechtsdienst hat den Auftrag bekommen, die Transaktion zu überprüfen. Zuerst die Frage, der Chef vom Rechtsdienst ist ein Untergebener vom Herrn Hildebrand, logischerweise. Ist der genug unabhängig, genug, ich sage jetzt mal, unbefangen, um das zu machen?
Ich weiss nicht, ob es wirklich ist oder nicht, aber Sie sagen zu Recht, er ist ein direkter Untergebener. Der Rechtsdienst ist im Departement 1, das ist das Departement vom Herrn Hildebrand. Zumindest der Anschein, der eben auch sehr wichtig ist, über Unabhängigkeit oder nicht, sieht schlacht aus, wenn der direkte Untergebener vom Herrn Hildebrand den Auftrag erteilt zur Abklärung und vor allem die schriftlichen Unterlagen zusammenstellt. Also PwC hat ja beispielsweise keine Befragungen von der Familie Hildebrand oder von ihrem Kunden beraten gemacht, sondern ausschliesslich Dokumente angeschaut, wo der Chef Rechtsdienst gesammelt und zusammengestellt hat. Und eben beispielsweise, dort habe ich mich gewundert, dass das Mail von der Frau Hildebrand vom Vortag, wo sämtliche Spekulationen ziemlich zügig abgewürgt hat, das ist nie rumgesehen. Da frage ich mich schon, wie gut ist denn die Dokumentensammlung vom Chef Rechtsdienst gewesen?
Sie sagen, das Dokumentensammlung und weiter stellt sich eigentlich auch die Frage, was hat der Chef vom Rechtsdienst gewusst, bezogen auf die Frankenuntergrenze, wo dort, gehen wir mal davon aus, irgendwie schon in Planung gewesen ist. Wir wissen es nicht genau, ob er es gewusst hat, aber gehen wir mal die beiden Optionen durchdenken. Wenn er es nicht gewusst hat, dass da die Frankenuntergrenze soll angehoben werden, was ist dann Ihr Urteil bezogen auf sein Gutachten wiederum?
Ja, eben, der Chef Rechtsdienst hat ja am 7. September ein internes Gutachten als Basis für PwC gemacht. Und sollte er nichts gewusst haben, dann muss ich sagen, muss sich die Nationalbank wahrscheinlich schon Gedanken machen, wie bei ihrer Corporate Governance ist. Also Vorbereitung, eine historische Vorbereitung von einem Frankenuntergrenze, das ist nicht etwas, was heute und morgen kommt. Das braucht die juristische Begleitung. Und wenn der oberste Jurist von dem nichts weiss, muss ich sagen, dramatisch, dann muss man mal schauen, wie die internen Strukturen sind.
Also dann würden Sie der Nationalbank dringend empfehlen, Herr Kunz, die eigenen Organisationsstrukturen zu überdenken?
Unbedingt.
Wenn er es gewusst hat, dass die Nationalbank das Direktorium das plant, eben die Frankenuntergrenze, was ist dann?
Dann staune ich noch mehr, weil offensichtlich, ich kenne den Bericht vom Rechtsdienst nicht, aber er kommt ja indirekt zum Ausdruck im PwC-Bericht, wo sagt, die internen Abklärungen haben ja gar das nichts Problematisches sei. Dann würde mich interessieren, wenn er zur Überzeugung kommt, nach 3 Wochen Vorlaufzeit, dass alles unproblematisch ist, wenn PwC nachher innerhalb von 3 Tagen sagt, zumindest die Transaktion vom 15. August zeigt, Zitat, heikel.
Aber so oder so muss man sagen, eigentlich das Gutachten vom Chef vom Rechtsdienst von der Nationalbank ist jetzt ein bisschen salopp formuliert unbrauchbar.
An sich haben Sie da absolut recht. Wir kennen es zwar nicht, aber selbst im bestmöglichen Fall muss man sagen, was ist auch dort abgeklärt worden. Also eben, Sensibilität, eigentlich muss man schon bewusst sein, die internen Rechtsdienste, die sind ja nicht da zum Absagnen, sondern die müssen den Finger auf heikle Punkte setzen. Darum, eigentlich hat die da schon müssen intervenieren am Sachzart und sagen, hören Chef Hildebrand, stoppen die Geschichte, wir orientieren den Bankrat, dass niemand hinterher etwas sagt. Und wenn wir es dann laufen lassen und einfach irgendwie ein internes Memorandum nach 3 Wochen abgeht und sagt, es ist alles gut gesehen und nachher, wenn PwC die Unterlagen anschaut, innerhalb von 3 Tagen sagen sie, es ist heikel, dann stellt man sich schon Fragen zur Qualität von dem internen Rechtsdienst.
Der interne Rechtsdienst und nachher auch PwC, die haben die Transaktionen überprüft und sich gefragt, entspricht es dem Reglement, das die Nationalbank hat für sogenannte Eigengeschäfte von Direktoriumsmitgliedern, also entspricht es oder widerspricht es dem Reglement? Und da haben Sie auch, Herr Kuhn, in den letzten Tagen immer wieder gesagt, das gilt nicht für Angehörige von Mitgliedern vom Direktorium. Ja. Und das heisst eigentlich, Frau Hildebrand, die kann machen, was sie will.
Das ist genau so. Also Frau Hildebrand hat in dem Sinn keine juristische Schranke gehabt, weder von gesetzlicher Ebene. Also die Thematik, die aufgekommen ist, Insider-Delikt, das ist eh ein Nullthema. Auch die Fragestellung von Verletzung vom Börsengesetz ist ein Nullthema. Wirklich die einzige Möglichkeit war gewesen, Verletzung vom internen Reglement. Und dort sage ich auch seit einiger Zeit, ist eine grosse Lücke, weil die Familienangehörigen, also die Tätigkeitsverhalten, ist völlig nicht geregelt. Anders als in der Wirtschaft, wenn sie Treuhand KPMG anschauen, wenn sie Anwaltskanzleien anschauen, Baker McKenzie und so weiter, dann müssen sie sich bewusst sein, alle haben klare Regelungen, nicht nur für Anwaltpraktikanten, sondern eben auch über das Verhalten der Familienangehörigen.
Und das heisst eigentlich auch, das ist sie nicht mehr, aber sie können eigentlich auch noch als Börsenmaklerin, als Börsenhändlerin arbeiten, theoretisch.
Das ist so, genau. Also, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie nicht die klassisch-typische Ehefrau ist. Warum, wenn sie jetzt meine Ehefrau war, dass sie wahrscheinlich in dem Sinn frühzeitig gesagt hat, du, pass ein bisschen auf, dank dran, es könnte Troubles, Problems geben für mich, wenn da irgendein merkwürdiger Anschein entsteht.
Ein weiterer Punkt, der auffällt bei diesem Reglement, es sind keine Sanktionen drin. Also, der Herr Hildebrand könnte theoretisch, das wissen wir nicht, seiner Frau einen Tipp gegeben haben, Du, vielleicht müsstest du mal ein bisschen durchkaufen und so. Wenn er das gemacht hätte, keine Sanktionen, das heisst, es würde eigentlich auch gar nichts passieren, auch wenn er sich schuldig gemacht hätte.
Das ist ebenfalls richtig. Das ist auch ein Kritikpunkt von mir seit einigen Tagen. Die Sanktionen sind nicht vorgesehen. Also, sollte er tatsächlich so etwas gemacht haben, was ich nicht annehme. Aber selbst dann muss man sagen, kein Problem, gesetzlich nicht das Problem. Reglement, dort muss man sich auch sagen, alle Leute sagen jetzt vor allem, wir könnten Reglementsverletzung unterstellen. Ja, selbst wenn es so wäre, so what? Also, im Schlimmsten, was könnte passieren? Der Bankrott müsste dann wahrscheinlich noch irgendwie disziplinieren. Das war aber möglicherweise, wenn es ein erstmaliges Vergehen ist, im schlimmsten Fall eine interne Rüge. Also bis zur Absetzung war es ein weiter, weiter Weg.
Gut, dann würde möglicherweise die politische Sanktion kommen. Auch wenn es das erste Mal wäre.
Sie könnten davon ausgehen, die interne Rüge würde nicht so publik werden. Oder es ist eine Spezialsituation für die Nationalbank und für Herrn Hildebrand, dass plötzlich alle wissen. Oder dass man Sachen muss publizieren, dass man darüber diskutiert. Aber eigentlich, wenn es korrekt gelaufen war, hat man es intern angeschaut, weil nichts ist blöder. Also wenn die Nationalbank sich selber in Bredouillen reinknallt, wie da passiert ist, dann hat man es können, allenfalls, wenn wirklich eine Reglementsverletzung vorgesehen ist, auch intern erledigen.
Und wenn wir das jetzt die beiden Punkte anziehen und so ein Fazit zu dem Reglement, lausig, oder was würden Sie sagen?
Juristisch gesehen absolut lausig. Es ist unklar auch geschrieben. Also ich habe es jetzt vorher wirklich auch nochmal schnell im Zug angeschaut. Sie wissen nicht, was ist die Rechtsgrundlage. Um so klar zu sagen, ich bin nicht mal sicher, dass es rechtsverbindlich ist. Heisst zwar grossartig Reglement, auf welcher Basis auch immer, aber nachher reden wir immer von Richtlinien. Richtlinien sind eigentlich rechtsunverbindlich. Also das fällt schon, sind inhaltliche Probleme. Beispielsweise eben Devisentransaktionen werden gar nicht thematisiert. Inhaltlich muss sich der Bankrat jetzt überlegen, will man es verbieten, will man es plafonieren, will man eine vorgängige Bewilligungspflicht einführen. Also es gibt eine riesige Bandbreite von Möglichkeiten, das Problem zu regeln.
Tun wir über das gar noch reden. Ich will zuerst noch mal kurz zum Herrn Hildebrand zu reden kommen. Wir feststellen, das ist lausig. Wir stellen fest, das Gutachten vom Chef vom Rechtsdienst ist sehr fragwürdig. Man stellt fest, wir haben zwei, drei Fragen bezogen auf Transaktionen von der Frau Hildebrand. Wenn er jetzt sagt, in der Öffentlichkeit, wie er das gesagt hat am Donnerstag, es sei alles reglementskonform abgelaufen, vor dem Hintergrund von diesen Feststellungen, muss man nicht ein bisschen sagen, diese Aussage verliert ein bisschen an Glanz?
Das kann man vielleicht so sehen. Ich glaube aber tatsächlich, ich wollte jetzt nicht einfach die Chefin wieder in dem Sinn schützen und die Untergabung in die Pfanne hauen. Aber verschiedene Probleme, gerade was Reglement anbelangt, so wie man es heute sieht, sind nicht sein Problem gewesen. Und dort muss man sich auch auf die Untergabung können verlassen. Und dort liegt es am Bankrat, wenn sie so wollen, jetzt aktiv zu warten. Der Hildebrand hat sicher Fehler gemacht, wo er auch eingestanden hat. Er ist zu wenig sensibel im Vorfall gesehen, wo die Transaktion durch ist, hat er auch nicht zügig reagiert, aber danken Sie da, Herr Washington, 7. Dezember, wenn man jetzt im warmen Studio zurückschaut, kann man schon sagen, so hat man es müssen machen, aber am 18. August ist die Welt eine andere gewesen und dort, danke, muss man ein bisschen die Leine gehen.